Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Referent im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und ich habe die schöne Aufgabe, unsere Reihe Vereinbarkeitsespresso als Moderator umzusetzen und auch in der Konzeption weiterzuführen. Und ich freue mich sehr, Anna, dass du heute zu Gast bist, auch von dem Hintergrund, dass wir ja so ein bisschen gemeinsam diese Espresso-Reihe konzipiert haben letztes Jahr. Und das ist wunderbar, schön, dass du endlich mal zu Gast hier bist. Und wir wollen heute über das Konzept und auch die Umsetzung der Caring Company sprechen. Das ist ein schillernder Begriff und ich glaube, ist wichtig, da so ein bisschen am Begriff zu arbeiten, was wir auch gleich tun werden. Aber Anna, zuerst möchte ich wissen, wie trinkst du deinen Kaffee? Wie trinkst du deinen Kaffee morgen vor allem?
Ich bin, um ehrlich zu sein, eine sehr faule Kaffeemacherin. Und als mein Mann und ich zusammengezogen sind, ist er mit einer PET-Maschine eingezogen. Und wenn man morgens schlaftrunken, die Kinder schlafen gerade nachts, in die Küche kommt und ich brauche wirklich sofort meinen Kaffee, das ist so habitualisiert bei mir, trinke ich einen ganz einfachen PET-Kaffee. Schnell geht und einfach. Das heißt nicht, dass ich ihn unbedingt mag. Also ich würde jederzeit einen Berliner Hipster-Café Kaffee vorziehen, so einen schönen Flat White, das mit erdigem Unterton. Also das heißt nicht, dass ich da abgebrüht bin, aber den sich morgens zu holen, ist auch in dem Stadtteil, wo ich wohne, relativ unrealistisch.
Ja, und ich glaube, dass die Gewohnheit hier echt so gut wie alles übertrumpft. Ja. Ne? Das ist so der Start in den Tag, ein bisschen ritualisiert und da tut's auf dem Pad.
Okay. Ja,
tut's auf dem Pad, danke. Genau. So, wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit dem Begriff der Caring Company auseinandergesetzt. Und lass uns mal starten. Lass uns mal kurz über den Ursprung dieses Begriffes reden und wieso wir jetzt hier einen neuen Anglizismus in die HR-Sprache eingeführt haben. Vielleicht magst du mal beginnen damit, uns zu erzählen, wo dieser Begriff herkommt und was so die Ursprünge des Ganzen sind.
Dieser Begriff Caring Company ist natürlich Englisch, hat seinen Ursprung so in der US-Personalarbeit und lässt sich ein bisschen einordnen in diese Corporate Social Responsibility. So CSA ist ja in Deutschland oft verbunden mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. Aber wenn man sich in den USA ein bisschen die Personalerliteratur anguckt, wird klar, dass es auch darum geht, wie Unternehmen auf soziale Umbrüche reagiert haben. Wir haben in den USA insbesondere die Veränderung der Wahrnehmung von Menschen, die vorher Sklaven waren in den USA und dann Freiheitsrechte erlangt haben, und die Integration dieser Menschen in die Workforce, wie man so schön sagt, war ein sehr, sehr großer Prozess, in dem Unternehmen lernen mussten, wie bauen wir das auf, wie etablieren wir das, gerade große Unternehmen, aber auch kleine Unternehmen. Da kommt so ein bisschen dieser Gedanke her, dass ein CSA, dass daher halt die Caring Company kommt. Und wenn man sich aber anschaut, woher dieser Begriff Caring Company kommt, hat der ist ja eher jetzt gerade da, ne? Es gibt diese vielen Gen-Z-Debatten, dieses Gefühl von, ne, Wohlfühlunternehmen, das Unternehmen muss seinen Mitarbeitenden was bieten. Genau, das ist halt, ne?
Ein bisschen unter die Fittiche nehmen, ja.
Genau, ne? Das ist quasi so eine Abzweigung, die es macht. Was wir heute machen wollen, ist dann nochmal genauer drauf zu gucken, weil diese Idee, dass sich ein Unternehmen um seine Mitarbeitenden kümmert, ist halt eine Frage des, um im Englischen zu bleiben, des Scales. Ne? Wie viel kümmern passt in ein Unternehmen, kann ein Unternehmen auch leisten. Und wenn man sich dann Deutschland anguckt, und das finde ich total spannend, ist, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und wir hatten Zechensiedlungen, Werksiedlungen, Eisenbahnersiedlungen. Wir haben, jetzt nicht Ruhrgebiet, aber Bayer Leverkusen, also ne, die ganzen großen Unternehmen in Deutschland und die Bahn hatten wahnsinnig große Pakete, vor allen Dingen für ihre Arbeiter, um denen dann so ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten. Und das heißt, es ist so diese Frage, wie schätzt man das ein? Also wo fängt Caring Company an? Wo hört es auf? Und was wir heute halt machen wollen, ist diese Brille der Vereinbarkeit aufzusetzen und zu schauen, wie kann man Caring Company in Bezug auf Vereinbarkeit wahrnehmen?
Du hast gerade die großen Industrieunternehmen der frühen und mittleren Industrialisierung genannt, die natürlich auch sehr viele Ressourcen zur Verfügung hatten damals. Wir bei uns im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie haben ja vor allem die KMUs im Blick. Ne? Unsere Angebote richten sich explizit an die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Wo würdest du hier mit dieser Brille, die du gerade beschrieben hast, dann KMUs verorten? Welche Möglichkeiten haben diese, wenn sie sich denn für diesen Weg der Caring Company entscheiden? Oder vielleicht machen viele das ja auch schon, ohne mit diesem Begriff überhaupt zu arbeiten.
Und das ist das Spannende, weil gerade KMUs und auch Familienunternehmen, die eine lange Unternehmenstradition haben, sind oft schon Caring Companies. Also sie geben ihren Mitarbeitenden oft das Gefühl, gehört zu werden, Die Mitarbeitenden sind verortet im Unternehmen, können ihre Bedürfnisse klarer kommunizieren. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es halt ein kleinerer Kommunikationsraum ist. Oft sind kleinere Unternehmen anders lokal verortet, also regional verortet. Und die Beziehung auch zu den Führungspersonen ist oft eine andere. Man sieht seinen Vorgesetzten des öfteren Mal oder auch die Chefin oder den Chef des Unternehmens. Und hier können KMUs, wenn sie sich selbst durch diese Brille der Caring Company einmal angucken und auch durch die Brille der Vereinbarkeit in Bezug auf die Caring Company ganz klar sehen, welche Vorteile sie haben, eben durch diese kleinen Kommunikationsräume und durch dieses gegenseitige aufeinander Acht geben, ohne dass es dafür eine Policy braucht. Ist natürlich gut, wenn das in der Unternehmenskultur verankert ist, aber das ist wirklich eine große Stärke und da hoffen wir, ne, mit dieser Idee der Caring Company ein bisschen die KMUs zu bestärken, sich selbst besser wahrzunehmen.
Also den Begriff der Kommunikation, den hast du ja gerade schon genannt, das ist ja ein total zentraler Aspekt in unserer Arbeit, wenn es darum geht, Vereinbarkeit erstmal zu evaluieren, also das glauben unsere Beschäftigten, aber eben auch um Vereinbarkeit zu leben und auch in die Belegschaft hineinzutragen. Und das leuchtet total ein. Kleine Kommunikationsräume, das heißt, die Kommunikation ist viel dichter auf allen Hierarchieebenen und damit ist auch mehr Verständnis wahrscheinlich für den anderen da.
Wenn die Unternehmenskultur stimmt, genau. Und quasi der, genau. Ne, dass die Grundeinstellung da ist. Und das ist eine Sache, wo wir uns in der Vorbereitung viel mit auseinandergesetzt haben, ist, wie übersetzt man denn jetzt diesen englischen Begriff? Ja, wir hatten einmal das Beispiel der großen industriellen Unternehmen und wir haben uns überlegt, dieser Care-Begriff ist ja im Deutschen oft mit Sorgearbeit und Fürsorge übersetzt. Und wenn man sich das jetzt wirklich blank übersetzt, könnte man sagen, es ist ein fürsorgliches Unternehmen, eine Caring Company. Eins, das Sorge trägt für die Mitarbeitenden und sich wirklich fragt, wie kann ich mich kümmern? Und das kann unterschiedlichst aussehen. Mhm. Ja, aber gerade auch in Bezug auf Vereinbarkeit, ne, welche Herausforderungen haben meine Mitarbeitenden? Wo kann ich helfen? Und das muss nicht die Betriebskita sein. Das kann es natürlich auch im großen Scale, das kann man auch darunter zählen. Aber gerade bei kleineren Unternehmen ist es kleine Teams, Kultur der Leitung, gerade auch die Kultur in der Tradition, gerade in Familienunternehmen. Man wird mehr als Mensch gesehen.
Jetzt sind wir schon relativ stark im Kulturbegriff, ne? Also dass man aufeinander Acht gibt, Sorge füreinander trägt. Lass uns doch nochmal so ein bisschen auf die Hard Facts gucken. Ich glaube, viele, die heute zuhören, denken sich, okay, na, wo sollen wir da ansetzen? Was sind denn quasi Indikatoren dafür, dass wir uns in diese Richtung bewegen oder vielleicht auch selber evaluieren wollen? Sind wir eine Caring Company? Welche Angebote können denn Unternehmen konkret machen für die Beschäftigten?
Also wir haben bei uns einen Abschnitt, der auch Caring Company heißt und in dem wir aber im meisten Fall mit dem Begriff Familienservice arbeiten. Also wir haben uns dafür entschieden, mal anzugucken, welche Instrumente benutzen Unternehmen denn, sowohl kleine wie auch große, haben die einfach mal aufgeführt. Und das ist schon mal ein guter Moment, sich das so anzugucken. Gibt es Instrumente, die ich auch nutze, abgesehen, ne, von diesem Kulturbegriff, den wir vorhin hatten? Und da sind natürlich die Angebote variieren massiv. Aber es gibt diese Idee, dass quasi der Arbeitgeber Dienstleistungen übernimmt. Und ich würde jetzt einfach mal so ein paar erzählen, die uns bis jetzt in unserer Praxis aufgefallen sind. Ein Beispiel im Tech-Heft ist, ein Unternehmen hat bei sich auf dem Parkplatz eine Paketbox von DHL aufgestellt. Das heißt, man kann sein Paket zum Unternehmen schicken lassen. Viele Unternehmen haben selber auch Paketdienste oder Poststellen. Na, dann braucht man sich nicht überlegen, bin ich zu Hause, muss ich das Paket zum Paketshop schicken, wann hat der Paketshop auf? Na, man kann die Bestellungen machen, kriegt sie auf die Arbeit geliefert, kann sie mit nach Hause nehmen und damit ist schon mal ein Punkt Arbeit weggefallen, der sonst ins Private fällt. Es gibt natürlich, das ist, glaube ich, relativ verbreitet, wenn Kantinen da sind, dass man sich das Essen mitnehmen kann. Das haben wir bei uns auch. Kann sich seine eigene Tupperdose mitnehmen, kann das Essen nochmal kaufen, nimmt es mit nach Hause und kann es dann am nächsten Tag im Homeoffice warm machen. Oder man kann das Abendbrot für die Kinder mit nach Hause nehmen oder für die Familie oder für die Eltern, die man pflegt. Und das sind jetzt alles so praktische Sachen, ne? Es gibt noch einen Wäschereiservice, dass man seine Wäsche abliefern kann. Das ist spannend in dem Unternehmen hier. Das ist ein Unternehmen, was auch eine Wäscherei beauftragt. Das heißt, das wird quasi dazu gebucht vom Unternehmen.
Und das ist ja auch ganz spannend, dass diese Mehrkosten, die hier anfallen für Unternehmen, durchaus noch steuerlich in einer gewissen Form abgesetzt werden können.
Genau, da kommen wir am Ende nochmal zu. Das kann man sonst aber auch im Checkheft lesen für die Leute, die nicht bis zum Ende bleiben. Die steuerliche Absetzung ist auf jeden Fall da. Da bezieht sich es vor allen Dingen auf Angebote haushaltsnaher Dienstleistungen. Ich habe es ja vor ein paar Jahren wirklich einen Schub oder einen Versuch, das sehr zu etablieren. Und da kommt halt alles hinzu. Ne? Darunter fällt halt Gartendienste, Haushaltshilfen und so weiter. Es gibt auch noch Wenn wir jetzt quasi ein bisschen weggehen von diesen praktischen Hilfen, gibt es die Möglichkeit, Coaching-Angebote zu vermitteln. Es gibt Drittanbieter, die eben diesen Familienservice als Drittanbieter anbieten. Die kann man einkaufen als Unternehmen, die kann man wiederum auch absetzen. Und die Coaching-Angebote, Vermittlungsangebote von BabysitterInnen und so weiter ermöglichen den Unternehmen. Da muss das Unternehmen das nicht selber stellen, weil klar, ne, man muss Ressourcen einsetzen, um Fürsorge zu tragen. Ne? Das ist in der Familie exakt genauso. Wenn jemand die Spülmaschine auswandt, räumt niemand die Spülmaschine auf. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Und in Bezug auf Vereinbarkeit sind das halt so die Kernpunkte von einer Caring Company beziehungsweise von einem fürsorglichen Unternehmen.
Genau, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es hier darum, Zeit für die Familien zu schaffen. Also das Unternehmen hier, es ermöglicht, dass das familiäre Zusammenleben einfach in Anführungsstrichen entspannter beziehungsweise nicht ganz so gehetzt ist, wie das bei vielen, gerade wenn beide berufstätig sind, der Fall ist. Das kennen wir alle aus unserem privaten Umfeld oder aus unserer eigenen Situation. Ich möchte einen Punkt nochmal kurz hervorheben, den du gerade genannt hast, nämlich dass Caring Company ja auch sehr stark in das BGM, ne, in das betriebliche Gesundheitsmanagement mit reinwirkt. Ne? Ich meine, Unternehmen können auch beispielsweise Ärzte oder ärztliche Leistungen in den eigenen Räumlichkeiten, an den Randzeiten der Arbeit anbieten. Das finde ich eigentlich auch einen total spannenden Aspekt.
Ja, auch vor allen Dingen Angebote, die mit der Arbeitsart zu tun haben. Ne? Je nachdem, wie man arbeitet im Büro und viel auf dem Stuhl sitzt und im Schreibtisch, ne, Rückenchecks und Sehchecks, aber auch Vorsorgeuntersuchungen, die relativ schwer zu beschaffen sind. Sagen wir mal zum Beispiel Hautkrebs-Screening, wo man Ewigkeit beim Hautarzt auf einen Termin wartet. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Unternehmen da, die Mitarbeitenden auch zu entlasten. Ne? Arzttermine, die nicht unbedingt die was mit einer Vorversorgung zu tun haben und nicht mit einem Akutfall zu übernehmen und zu sagen, hey, hier schaffen wir die Angebote oder mal einen Gesundheitstag zu machen. Ne, wirklich einen Tag dafür freizustellen oder beziehungsweise das genau an dem Tag anzubieten. Genau, und wenn wir halt daran denken, ne, an Fürsorge und Ärzte, kommt halt der Gedanke Pflege auch gleich mit rein. Ja, das ist quasi auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der groß werden wird, in Bezug auf Caring Companies und fürsorgliche Unternehmen. Was brauchen unsere Mitarbeitenden, die pflegende Angehörige zu uns haben? Weil die Zahl wird weiter steigen.
Das ist, glaube ich, ein total wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang. Wir arbeiten im Unternehmensnetzwerk ja viel auch an der Pflegefrage. Ja. Wir haben auch schon Nespresso dazu letztes Jahr umgesetzt. Und es ist aber wichtig, dass du es nochmal hervorhebst. Ich glaube auch, dass dieser Caring-Begriff, und da sprechen wir dann auch relativ schnell über verschiedene Lebensphasen der Beschäftigten. Ja, also dass die Caring Company auch hier jeweils die Bedarfe der Beschäftigten in der entsprechenden Lebensphase im Blick haben sollte und eben auch mit den Angeboten hier diese entsprechend umsetzen sollte. Okay, jetzt haben wir dann die Caring Company mal ein bisschen größer, globaler betrachtet. Lass uns mal nochmal zurückgehen auf die Herausforderung der Vereinbarkeit. Und ein paar Begriffe, die in den letzten Jahren auch in der HR-Diskussion relativ stark wurden, wenn es darum geht, wie Vereinbarkeit gelebt werden kann, sind zum einen das Problem des Mental Loads und zum anderen das Ideal, wenn man so will, der Partnerschaftlichkeit. Das heißt, dass man partnerschaftlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wuppt, dass man gemeinsam sich gegenseitig unterstützt und Verantwortung übernimmt. Und hier finde ich es total interessant, über nachzudenken, was macht die Caring Company hier, um genau an diesen Stellschrauben anzusetzen.
Wenn man sich anschaut, welche Leistungen ich gerade vorgelesen habe, sind die traditionell sehr weiblich besetzt. Und ich meine, wir haben Studien und es ist gerade einfach der Fall, dass Frauen mehr Sorgearbeit zu Hause übernehmen, Stunden reduzieren. Haben wir Zahlen zu, da wollen wir was anderes, aber so ist es gerade. Und die Aufgaben, die eine Caring Company, wo sie Hilfeleistungen geben kann, sind oft weiblich konnotiert und fallen halt in diesen Care-Arbeitsfaktor und in den Mental Load-Faktor. Das heißt, wenn Unternehmen sich einmischen, könnte man hoffen, ich meine, behaupten, es ist zu groß gesagt, dass sich im Privaten auch ein Kräftegleichgewicht ändert und es einfacher wird, Mental Load-Aufgaben zu verteilen. Weil man weiß, man hat noch den Backup des Unternehmens. Man muss das nicht alles komplett alleine als Paar stemmen. Was ja auch, ne, die nukleare Kleinfamilie hat ziemlich viel zu schultern. Früher waren die Kreise größer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. So diese Idee, und dass das Unternehmen da diese Verantwortung übernimmt. Hier sind wir aber im großen Bruch. Und da würde ich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Eine Caring Company und ein fürsorgliches Unternehmen greift immer ins Privatleben der Angestellten ein.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige Beschäftigte ein bisschen zu viel Eingriff in die private Organisation ist und dass viele das auch gar nicht möchten.
Genau.
Was für Möglichkeiten gibt es denn für ein Unternehmen, damit umzugehen oder welche Problematik können wir dann noch feststellen?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Angebote oft anonym und offen zu lassen. Also, dass die Schwellen so niedrig wie möglich gehalten werden, diese Angebote, die eine Caring Company gibt, in Anspruch zu nehmen, dass eben nicht der Chef weiß, man hat 3 Coaching-Sessions zum Thema Trennung, eventuelle Trennung gemacht, sondern das absolut komplett vertraulich behandelt wird. Dann zuhören und nicht das Angebot so verkaufen, als sei es für jeden, sondern es immer als ein Angebot zu formulieren. Denn natürlich, man möchte die Mitarbeitenden binden, um als Caring Company wahrgenommen zu werden. Das ist ein Grund, dass Leute bleiben, wenn sie wissen, hier ist viel verwurzelt, hier kriege ich viel Hilfe. Aber man muss als Unternehmen den Angestellten halt auch die Möglichkeit lassen. Und da kommt es quasi so ein bisschen auf die Unternehmenskultur an. Na, es gibt eine Unternehmenskultur, wo Menschen vielleicht in einem Unternehmen arbeiten, die das klar trennen wollen. Berufsleben und Privatleben. Da kann ein Unternehmen auch eine Caring Company sein, indem sie das wahrnehmen und die Parameter klar stecken und vielleicht einfach nur sehr flexible Arbeitszeitregelungen haben. Dass genau Raum und Platz ist, diese ganzen Aufgaben im Privaten zu erledigen. Ne, dass die rechtlichen Grundlagen gesetzt sind und dass man sich darauf verlassen kann, dass das Unternehmen einem den Raum gibt, es selbst zu handhaben. Aber es gibt halt auch andere Angestellte, die genau danach suchen, die genau sich eine Verwurzelung im Unternehmen wünschen, auch eine tiefe Verbindung mit den Vorgesetzten und die vielleicht auch in den Vorgesetzten auch Vertrauenspersonen sehen in privaten Herausforderungen. Das kommt halt wirklich auf die Kultur des Unternehmens an und man muss fragen, fühlen und immer nachjustieren. Weil ein Unternehmen ist immer in Bewegung. Es gibt Neues, es gibt Leute, die aussteigen, es gibt neue Leute, die kommen. Die Bedürfnisse der Belegschaft verändern sich immer, egal ob es 4 Leute in der Zahnarztpraxis sind oder ein internationales Unternehmen.
Ja, ich finde diesen Aspekt total wichtig, den du gerade aufgemacht hast. Also eine der Funktionen aus einer Unternehmenssicht, einer Caring Company, ist ja durchaus Beschäftigte, die eingearbeitet sind, die das Unternehmen kennen, die Geschäftsabläufe kennen, im Unternehmen zu halten. Ja. Denn ne, wir wissen ja alle, wir bewegen uns, wir sind mitten im Arbeitnehmermarkt.
Ja.
Und das ist definitiv eine sehr starke Strategie zur Arbeitskräfte-Retention, ja, zum Halten von Arbeitskräften. Aber auch im nächsten Schritt kommt wieder die interessante Kommunikation mit dazu. Und damit kann man natürlich auch die Arbeitgebermarke bewerben.
Absolut.
Und sagen, hey, ihr seid bei uns Mensch und wir nehmen euch mit euren Bedürfnissen nicht nur wahr, sondern wir versuchen euch hier auch zu unterstützen mit konkreten Angeboten.
Absolut. Und vor allen Dingen eine der besten Strategien, um neue Mitarbeitende zu finden, ist, wenn bestehende Mitarbeitende neue Mitarbeitende werben. Und das ist bei einer Caring Company und genauso im 4-Mann-Betrieb wie im internationalen Betrieb. Ganz, ganz wichtig, wenn man selber merkt, ich sorge für meine Angestellten, das merken die. Na, das ist, wenn die Unternehmenskultur dahinter stimmt. Man kann viele Stempel auf was drauf machen. Wenn die Haltung dahinter nicht stimmt, bringen die nichts. Aber na, das merken Angestellte und wünschen Menschen, die sie schätzen, einen guten Arbeitsplatz und machen Werbung für den Ort, an dem sie arbeiten. Und es gibt wirklich wenig bessere Recruiter als die Menschen, die schon in einem Unternehmen arbeiten, weil die wissen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, die wissen, welche Herausforderungen, welche Anforderungen stehen und die kennen die Menschen, die sie darauf aufmerksam machen.
Ja.
So, und das ist auch nochmal eine wichtige Stellschraube.
Und sind wahrscheinlich auch die ehrlichsten in der Bewertung.
Absolut.
Absolut. Und noch einen anderen Aspekt, den du gerade angesprochen hattest, ist diese Angebote, die niedrigschwellig gemacht werden. Ich glaube auch, das ist total wichtig und vor allem auch gerade da, wo es ein bisschen diffiziler wird vom Thema her, um Anonymität zu schaffen. Wir haben einige Unternehmen bei uns im Netzwerk, die, wie du sagst, Coaching-Angebote machen. Und da läuft es beispielsweise so, es gibt diesen Coach, der kann kontaktiert werden von den Beschäftigten. Man geht in die Sessions und im Endeffekt werden die abgerechnet, ohne dass jemals der Name der entsprechenden Person fällt. Und in diesen Sessions kann es um alles Mögliche gehen. Es kann um familiäre Probleme gehen. Es kann wirklich um auch eigene psychische Probleme gehen, die jetzt mit dem eigentlichen Arbeitsumfeld erstmal nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon für viele, viele ein spannendes Angebot, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Weg, um sich Hilfe zu holen im mentalen Bereich, sehr schwer und auch sehr lang sein kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt.
Und es zahlt halt immer wieder aufs Konto des Arbeitgebers ein. Also eine Familie, die in Trennung ist, hat einen, böse gesagt, Leistungsabfall. Ja, also das ist natürlich logisch, weil das ist eine schwere psychische Belastung. Man will für seine Kinder da sein in der Zeit. Man muss sich selber neu finden nach einer langen Beziehung. Und natürlich kann man dann am Arbeitsplatz nicht die gleiche Leistung bringen. Aber wenn man weiß, mein Arbeitsplatz, auch wenn man nicht mit dem Vorgesetzten darüber reden möchte, was auch völlig in Ordnung ist, dass man sich da Hilfe holen kann und weiß, es gibt einen Ort und vielleicht dann wieder in KMUs gibt es vielleicht keinen Coach, aber meine Mitarbeiterin oder meine Mitarbeiter, mein Chef weiß höchstwahrscheinlich, was gerade passiert. Sind da, packen die Dienstpläne für mich so, dass ich meine Kinder abholen kann. Ne, so da ist ein anderes, oft, nicht immer, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren, aber oft ein anderes Verständnis für die Lebenssituation der Mitarbeitenden da.
Spannend. Wir haben jetzt schon häufiger über den Begriff der Unternehmenskultur gesprochen, beziehungsweise dieser Begriff ist gefallen und ich finde es total faszinierend, wie die Unternehmenskultur hier mit reinspielt. Und ich glaube, wir können durchaus sagen, dass die eine familienorientierte Unternehmenskultur quasi ist, die Basis dafür ist, wenn man sich als Caring Company verstehen möchte, beziehungsweise darauf aufbauen möchte. Und wir arbeiten hier im Unternehmensnetzwerk ja sehr viel mit diesem Begriff der familienorientierten Unternehmenskultur, müssen jetzt hier auch gar nicht ausdifferenzieren. Aber es sind die wichtigsten Aspekte, sind ja auch schon gefallen. Es geht um Kommunikation, es geht um die Führungskräfte, dass diese zum einen als Vorbilder gelten und zum anderen auch die Teams bestärken. Ihr könnt bei uns vereinbaren und auch um so Fragen wie Verbindlichkeit und Regeln. Und ich glaube, dass der Caring Company Begriff hier noch mal so einen ganz interessanten Schlenk mit reinbringt oder eine neue Dimension
auch. Ich glaube, vor allen Dingen eine neue Sichtweise, sich selbst wahrzunehmen als Unternehmen. Und auch nochmal neue Optionen, sich zu suchen. Und die auch, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, steuerlich absetzbar sind. Also, dass auch vom Gesetzgeber gewünscht ist, dass Unternehmen diese Angebote machen und da eine Hilfe gesetzt wird für die Bereitstellung dieser Angebote. Ich glaube einfach, dass das ist kein neuer Begriff, was wir am Anfang ja auch gemerkt haben. Ne? Es spielt in viele Teile rein, es ist ein neues Label und kann aber ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Aber ich glaube, was für uns als Netzwerkbüro wirklich die Stärke ist, ist die Brille, die das ermöglicht, auf Unternehmen zu schauen oder Unternehmen zu bestärken und zu sagen, ihr müsst nicht den großen Blumenstrauß an Vereinbarkeitsangeboten machen. Das ist absolut nicht möglich. Ihr habt schon ganz viel bei euch drin. Es ist schon ganz viel da, was ihr nach außen kommunizieren könnt. Ihr müsst eventuell nur eure Mitarbeitenden fragen. Und natürlich werden auch Forderungen kommen. Aber ne, es gibt ja diesen schönen Spruch, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. So diese Sache, was kann ich leisten und was kann ich darin vielleicht sogar noch besser machen? Und es macht vielleicht mehr, als wenn ich noch das Angebot gebe, das Angebot und davon wissen vielleicht 20% der Belegschaft. Sondern wirklich zuhören, gucken, wo trage ich Fürsorge für meine Mitarbeitenden. Ja, sich darin bestärken, dass man schon viel tut und kann. Und sich nicht entmutigen lassen, sondern genau, jeder trägt Fürsorge für seine Mitarbeiter. Die Frage ist, in welchem Umfang?
Genau, du hast die Steuervorteile schon genannt. Ja. Wir können hier natürlich keine Steuerrechte.
Nicht im Ansatz.
Beratung machen, das heißt, schauen Sie gerne ins Checkheft, das du hier vorhin vorgestellt hast. Da gibt es ein paar Hinweise darauf und im nächsten Schritt wäre es natürlich wichtig, dass man sich dann auch organisationsintern dann damit auseinandersetzt. Und ich möchte noch einen Punkt ansetzen, auch hier Kooperation auf einer anderen Ebene kann hilfreich sein. Ne? Also wenn wir uns beispielsweise die Situation von betrieblicher Ferienbetreuung anschauen, aber auch Kinderbetreuung, also wenn da ein Pool von Unternehmen in regionalen, lokalen Netzwerken zusammenarbeiten, kann es eine sehr, sehr große Hilfe sein. Wir haben einige Unternehmen bei uns im Netzwerk, die das machen. Ne? Also in regionalen Verbünden Ferienbetreuung anbieten, kann man auch die Arbeitsplätze von Mama und Papa kennenlernen, aber natürlich professionell betreut. Ich glaube, da gibt es mit ein bisschen Fantasie und mit ein bisschen Input, den man sich holen kann, unter anderem bei uns viele Möglichkeiten, das auch umzusetzen.
Genau, weil wenn das gemeinsame Mindset da ist, kann man eben auch unternehmensübergreifend arbeiten. Das ist dann nicht an sich die Konkurrenzidee, sondern zu gucken, wie kriegen wir unsere Mitarbeitenden so fit gemacht, in Anführungsstrichen, dass sie gut arbeiten können, gerne arbeiten gehen und gerne vor allen Dingen bei uns bleiben.
Das sind noch tolle Schlussworte. Danke, Anna.
Ich nehme
auf jeden Fall einiges mit aus unserem Austausch und auf der Arbeit, die wir hatten. Und gerade diese Idee, die Caring Company als eine Perspektive auf eine familienfreundliche Unternehmenskultur nochmal oder das zu erweitern, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und auch sich anzuschauen, inwiefern Lebensbereichen von Familie eine Caring Company wirklich einen positiven Impact haben kann. Das ist total spannend in dem Zusammenhang. Vielen Dank, Anna.
Ich habe zu deinem.
Wunderbar. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie bei unserem nächsten Espresso dabei sein werden. Da werden wir nämlich über führenden Tandem sprechen. Da bin ich schon sehr drauf.
Auch sehr, sehr.
Und genau, wir haben tolle Gäste auch da. Das sehen Sie auf der Veranstaltungsplattform. Und dann wünschen wir Ihnen erstmal weiterhin einen guten Start in den Tag.
Und wir freuen uns immer über Feedback.
Ja, genau.
Wenn wir etwas anders, besser oder wenn Ihnen irgendwas gefallen hat, dass wir unsere Stärken stärken können. Oder unsere Schwächen. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.